Wie wird denken Sie? Fragen wir Joachim Hüffmeier, Professor für Sozial-, Arbeits- und Organisationspsychologie an der Technischen Universität Dortmund. Herr Hüffmeier, was würden Sie sagen? Ist beim Denken das Ziel oder ist möglicherweise vielleicht sogar der Weg und damit der Prozess der spannendere Aspekt beim Denken?
Genau, der Prozess an sich ist das Spannende und wenn man vermeintlich ein Ziel erreicht hat, wird einem ziemlich klar, was die Folgefragen sind, die sich aufdrängen. Und sobald wie man im Herzen Wissenschaftler ist, will man diese Folgefragen auch beantworten. Und die sind genauso brenzlig und wichtig, wie eben die erste Frage gewesen ist. Deswegen das Ziel, glaube ich, das würden die meisten Wissenschaftler, glaube ich, unterschreiben, dass es das Ziel in dem Sinne nicht gibt, glaube ich.
Das heißt aber, dein Denken ist im Grunde genommen eine Lebenshaltung auch, ja, wie man die Welt betrachtet. Ne? Man kann sie wahrscheinlich irgendwie erleben, man kann sie unreflektiert betreten oder man kann im Grunde genommen mit allen Dingen, die man antrifft, sich denkt, in Auseinandersetzung ergeben.
Genau, so würde ich es auch beschreiben. Also man ist natürlich nicht immer in dem Modus, wo sich irgendwelche Fragestellungen aufdrängen oder dass man immer in diesem, wie Sie es gerade gesagt haben, in diesem reflektierten Modus ist, wo man sich von den Dingen inspirieren und anregen lässt zum Denken. Manchmal ist die Aufmerksamkeit einfach auch begrenzt, man ist mit anderen Dingen befasst, aber genauso würde ich das beschreiben, dass man in seiner Umgebung und im Fortschreiten in der Zeit immer wieder neu angeregt wird zum Nachdenken.
Gibt es da dann bei dem Wissenschaftler eine spezifische Ebene, auf der man denkt? Also die Wissenschaft ist eigentlich ja ein bisschen erfahrungsabstrakt, beziehungsweise versucht eigentlich zu verallgemeinern. Das heißt, wenn Sie über den Modus des Denkens sprechen, gibt es einen Modus, wie man die Welt dann denkt als Wissenschaftler?
Also ich glaube, es gibt zwei verschiedene Modi und ich glaube, das würden die meisten zumindest in den Sozialwissenschaften unterschreiben. Ich will jetzt nicht über die Naturwissenschaftler sprechen, aber in den Sozialwissenschaften, glaube ich, gibt es zwei verschiedene Modi und der eine Modus ist, dass man tatsächlich vom Tagesgeschehen oder von dem, was einem den Tag über den Weg läuft, auf einmal inspiriert ist und irgendwas antrifft, wo man sich fragt, einen Zusammenhang zum Beispiel vermeintlich erkennt und sich fragt, ist das ein wahrer Zusammenhang? Nicht, da hängen die beiden Dinge, die ich da beobachtet habe, tatsächlich so zusammen, wie ich das vermute, auch durchaus mit Ursache und Wirkung. Und der andere Modus ist der des Denkens in theoretischen Modellen, also dass man theoretische Modelle vor Augen hat und die anwenden möchte und gucken möchte, ob die halten, also halten in dem Sinne, dass sie die Wirklichkeit erklären und vorhersagen können. Und das ist ein stärker theoriegeleiteter Modus, könnte man sagen. Also es hat beides, den Alltagsinspirierten würde ich ihn nennen und den theoriegeleiteten.
Kommt man da manchmal vielleicht auch in Konflikt als wissenschaftlicher Denker, der den Alltag beobachtet und als Privatmensch, der Teil des Alltags ist? Gibt es da vielleicht auch noch einen anderen Modus, wie man dann im Privaten denkt und handelt, der eigentlich mit dem Modus im Wissenschaftlerleben oder sich von dem unterscheidet? Oder ist das eigentlich ein fließender Übergang?
Ich glaube, dass das schon unterschiedlich ist für die meisten Menschen. Es gibt historisch ja ganz spannende Beispiele. Ich glaube, Ihnen das was sagt. Aber es gibt einen sehr prominenten frühen Entwicklungspsychologen, Jean Piaget heißt der hat sehr, sehr viel mit seinen Kindern geforscht. Also der hat sich dafür interessiert, wie sich Fähigkeiten entwickeln und wie Entwicklung über die Kindheit hinweg stattfindet. Und im Prinzip waren seine dauerhaften Studienobjekte seine eigenen Kinder. Für den würde ich sagen, da ist es überhaupt nicht getrennt. Aber ich glaube, dass es für die meisten getrennt ist, weil das der Modus der Alltagsverrichtung und der Modus des Alltags nicht zulässt, dass man so intensiv über Dinge nachdenkt, dass man jetzt direkt sagen könnte, das ist Denken, was einem im wissenschaftlichen Fortkommen hilft.
Gibt es dann Anpassungsschwierigkeiten, wenn man aus der Denkerrolle des Wissenschaftlers in die Denkerrolle des Privatmenschen übergeht und wieder zurückwechselt?
Ach, ich hätte einfach gerne mehr Zeitfenster, wo ich als Wissenschaftler denken könnte. Das ist rar, dass man, das klingt erschreckend für einen Wissenschaftler, aber es sind rare Zeiten, wo man wirklich Zeit hat, ganz konzentriert über Fragestellungen, über Zusammenhänge, über Wissenschaft nachzudenken. Man darf sich ja nicht vormachen, dass man nicht zwischendurch im Verrichtungsmodus ist, ja, dass man Organisationsfragen klären muss, dass man Lehre vorbereiten, durchführen muss, dass man Arbeiten betreut und viel Organisatorisches regelt. Da gibt es den Konflikt, dass ich eigentlich zu viel in so im nicht-wissenschaftlichen Denkmodus unterwegs bin und eigentlich gerne mehr Zeitfenster hätte, wo ich das freier und länger machen könnte.
Bringt das Systemwissenschaft diesen Denkmodus hervor oder ist der Gestus in einem selbst angelegt?
Ich glaube, wenn man keine Freude daran hat, wenn das nicht das ist, was einen erfüllt, systematisch nachzudenken und den eigenen Gedanken dann auch nachzugehen, die zu überprüfen und auf ihren Gehalt hin abzuklopfen, dann wird man in diesem Beruf nicht glücklich, dann bleibt man da nicht. Also was ich damit sagen will, ist, dass man ein Quäntchen braucht, was überhaupt dann aufgehen kann durch Sozialisation. Ich glaube, es ist beides, das, was man mitbringt und dann auch, dass man in die richtigen Strukturen findet, auch jemanden findet, der einem hilft, in der Art und Weise zu denken. Die meisten haben es nicht, bringen es nicht von sich aus komplett in voller Blüte mit und können das schon, wenn sie zum Beispiel studieren oder anfangen zu promovieren, sondern das entwickelt sich. Man braucht auch, die meisten brauchen jemanden, der sie an die Hand nimmt dabei und ihnen da hilft, in diesen Modus überhaupt reinzufinden. Aber wie gesagt, wenn es nicht in einem angelegt ist und man selber keine Freude dran empfindet, ist das nicht die richtige Aufgabe, weil es dann dafür häufig einfach zu frustrierend ist.
Sie sagten gerade, es muss ein bisschen was vorhanden sein, aber man muss auch ein bisschen was lernen. Das heißt, das Denken, wenn man das so betrachtet, ist ein Stück weit angeborene Gabe vielleicht, aber gleichzeitig auch gehören Lernprozesse dazu. Da wäre zum einen spannend, welche Lernprozesse es sind und zum anderen natürlich auch die emotionale Ebene, inwieweit Gefühle, Motivation oder Freude auch mit Denken zusammenhängen.
Ja. Also was man, glaube ich, lernen muss unterwegs, ist tatsächlich auf die richtigen Fragen zu kommen. Also es ist den meisten nicht gegeben, Fragen so zu formulieren, dass sie sinnvolle wissenschaftliche Fragestellungen sind. Das klingt trivial, ist es aber mitnichten. Und das reine Nachdenken über Dinge bringt einen nicht dahin, dass man in der Lage ist, untersuchbare und sinnvolle und möglicherweise auch interessante Fragestellungen zu entwickeln. Und das ist eine Kunst, das ist eine ausgesprochene Kunst, das ist kein Handwerk. Und das ist der Teil, wo ich denke, das ist gegeben, das kann man nur beschränkt lernen. Und zu dem emotionalen Teil, wenn man so eine Frage hat und ein bisschen Erfahrung hat als Wissenschaftler, ist das was, was unheimlich motivierend ist. Man merkt, man hat eine Frage, die ist gleichzeitig, hat den richtigen Zuschnitt von der Größe. Es ist eine große Fragestellung, nicht klitzeklein, sondern es ist eine große Fragestellung. Und man hat auch schon eine erste Idee, wie man es untersuchen kann. Und dieser Prozess, wie man die Fragestellung überführt in eine Untersuchung und dann sagt, so kann ich mir das vorstellen, wie ich das in meinem Fall jetzt empirisch untersuche. Und man hat dann zum Beispiel erste Ergebnisse und kann die Ergebnisse sich anschauen und die analysieren, dass es dieser Prozess ist unendlich motivierend.
Gibt es da eine Metapher, die die Motivation beschreiben würde? Sieht man sich als Rätsellöser? Kann man das so sehen? Oder ist es die Freude an der Problemlösung? Ist es die Freude an der Entfaltung der Gedanken?
Für mich, also allgemein, glaube ich, trifft beides zu. Viele sehen sich als Problemlöser, je angewandter sie forschen, also je realer, je praktischer die Fragestellung oder Problemstellung, die sie haben, umso mehr ist das, glaube ich, eine Problemlösung. Andere, die eher grundlagenbezogen forschen, würden sagen, dass sie vielleicht Rätsel lösen. Und ich würde für mich sagen, dass ich versuche, mehr zu verstehen, also ein tieferes Verständnis davon zu erlangen, wie wir Menschen miteinander umgehen, wie wir den Umgang miteinander genießen, wie wir darin erfolgreich sind oder nicht so erfolgreich sind. Also ein besseres Verständnis unserer Gegenwart zu erhalten. Mit kleinen Schritten zugestanden, aber das ist das, so wie ich es beschreiben würde.
Und wie wirkt dieses gewonnene Wissen dann wieder in den Alltag zurück? Betrachtet man seine Umwelt dann auch mit den Augen dieses neu gewonnenen Wissens?
Das auf jeden Fall, das lässt sich gar nicht vermeiden und auch dadurch, dass man ja sehr viel liest, das Privileg hat, sehr viel lesen zu können und lesen zu dürfen, gibt einem das eine spezielle Linse, auf die man guckt, aber die Hoffnung geht eigentlich in meiner Forschung noch weiter und zwar, dass man die Chance hat, dass das eigene Wissen, was man generiert, auch eine Wirkung hat auf andere. Ich nenne mal ein Beispiel, ich weiß nicht, ob ich den Zusammenhang konstruiere oder nicht, ich habe Forschung mit einem Doktoranden von mir gemacht, der forscht zu Geschlechtsunterschieden in Verhandlungsprozessen, also wie Menschen Konflikte miteinander lösen, zum Beispiel auch am Arbeitsplatz, die Frage danach, wie viel verdiene ich, was für Arbeitszeiten habe ich und so weiter. Und wir haben eine große Studie gemacht, die auch international sehr weit wahrgenommen worden ist, wo wir gezeigt haben, dass es Geschlechterunterschiede gibt zwischen Männern und Frauen. Frauen sind weniger erfolgreich, aber dass das aufgehoben ist, dann, wenn beiden von vornherein klar ist, wie groß der Verhandlungsspielraum ist. Also wenn das von vornherein offensichtlich ist, wo der liegt, gibt es keine Unterschiede mehr, da gibt es sowas wie Gerechtigkeit oder wie Gleichheit. Und was sich im letzten Jahr gefunden hat, da gab es einen Gesetzentwurf der Familienministerin, Ich weiß nicht, ob der zuständige Referent gelesen hat, was wir gemacht haben, ist auch unerheblich, aber das ist das Ziel, dass man in so einem Referentenentwurf, dass man eine Chance hat, sein eigenes Wissen da einzubringen. Was sich dann da gefunden hat, ist die Formulierung, dass Unternehmen offenlegen sollen, wo der Bereich ist, wo Gehalt sich befinden kann. Also im Prinzip genau diese Rahmenbedingungen, unter denen wir keine Unterschiede mehr gefunden haben zwischen Männern und Frauen, ist da aufgenommen und verwendet worden im Sinne von Unternehmen sollten genau das offenlegen, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Also das ist befriedigend. Nicht nur Erkenntnis zu gewinnen, dass man selber die Dinge klarer sieht, sondern in irgendeiner Weise, wir sprechen da immer, das ist leider Englisch, aber wir sprechen da immer von Impact, in irgendeiner Art und Weise einen Impact zu haben mit der eigenen Forschung. Das ist das, was mich vor allem antreibt, Forschung zu machen, die zwar theoretisch spannend ist, die mich auch persönlich befriedigt, aber die auch eine Chance darauf hat, nicht jedes Mal und nicht immer, aber die auch eine Chance darauf hat, irgendwie eine Wirkung zu hinterlassen im Außenfeld.
Also es ist eine Art von zweckgebundenem Denken, im Gegensatz vielleicht zu einem zweckfreien Denken, was man ja dann negativ als Grübeln bezeichnen könnte, wo vielleicht Menschen ja auch, wo das Denken eigentlich eine negative Dimension erreicht, wenn das Denken eigentlich sich um sich selber dreht, ohne dass es sich auf ein Objekt richtet.
Ich will gar nicht das abqualifizieren. Es gibt ja viele Grundlagenforscher, die wichtige Dinge tun, ohne diese Zweckgebundenheit. Ich bin nur jemand, der an der Schnittstelle von Grundlagenforschung und Anwendungsforschung unterwegs ist. Mich befriedigt das durchaus, Grundlagenforschung zu machen. Aber ich möchte gerne, dass es irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt von mir aus, nach dem Ablauf von ein paar Jahren, eine Chance hat, dass das, was ich erforscht habe, eine Auswirkung hat fürs Außenfeld. Und das, was Sie gesagt haben, dazu weiß meine Disziplin eine ganze Menge zum Grübeln. Wir wissen zum Beispiel, dass wenn ich nicht in der Lage bin, insbesondere meine negativen Gedanken über mich selbst und über die Zukunft und über die Welt zu stoppen, dass ich dann ein hohes Risiko habe, zum Beispiel an Depressionen zu erkranken. Es gibt sicherlich die Form von Grübeln, die überhaupt nicht hilfreich ist. Die ist dann aber nicht wissenschaftlich. Aber stetes Nachdenken in negativer Art und Weise über mich selbst, über meine Umwelt, über meine Zukunft ist ganz stark assoziiert mit depressiven Erkrankungen.
Aber was hat dann für Sie das Denken ausgelöst? Wie kommt man überhaupt dazu zu denken? Man könnte ja sagen, Popper hat gesagt, alle Welt ist eben problemlösend. Das heißt, auch er sieht ja irgendwie einen Zweckbezug instrumenteller Vernunft. Aber trotzdem gibt es ja, oder gerade deswegen gibt es ja vielleicht dann Anlässe, biografische Anlässe, die einen dazu veranlasst haben, überhaupt stärker als seine Mitschüler oder seine Umwelt nachzudenken, zu grübeln. Gibt es da ein Initiationserlebnis oder mehrere, die dazu geführt haben? Oder?
Ich war fasziniert davon, wie im Positiven, wie Kooperation oder Interaktion oder Zusammenleben von Menschen im Positiven gelingen kann, wie motivierend das sein kann, mit anderen Menschen Dinge gemeinsam zu tun, wie schön das auch sein kann, wie überaus befriedigend und auf der anderen Seite auch, wie unheimlich unerfreulich das Zusammensein, die Interaktion mit Menschen sein kann. Und ich habe mich einfach ganz basal, ich bin über die Themen dahin gekommen, ich habe mich ganz basal gefragt, wie sind die Randbedingungen dafür, dass das gelingt mit anderen Menschen, dass ich gerne mit anderen Menschen Dinge zusammentue, dass mich das total stimuliert und befriedigt. Oder dass es im anderen Extrem mich absolut nervt, mit anderen Menschen Dinge tun zu müssen. Diese Bandbreite kennt ja eigentlich jeder aus seinem Alltag. Und das überhaupt mal zu verstehen und zu begreifen, was die Gründe dafür sind, dass das auf der einen Seite unheimlich gut gelingen kann und wir nichts mehr genießen als die Gesellschaft von Menschen, mit denen wir uns einig sind, aber die gleichzeitig trotzdem noch leicht anders sind und uns stimulieren können, bis hin auf der anderen Seite von Menschen, wo man die trifft und schon merkt, da stimmt überhaupt nichts von der Chemie und von der Wellenlänge und mit denen kann ich nichts anfangen und möchte ich vor allem auch nicht. Das ist was für mich thematisch so der Startpunkt von allem war.
Gelingendes Teamwork, wenn man das wieder auf das Denken selbst überträgt, führt das dazu, dass das Team eigentlich intelligenter ist oder schlauer ist als das Individuum?
Ja, das ist immer die Hoffnung. Das ist genau der Kern eigentlich von vieler meiner Forschung. Aber das ist wissenschaftlich gar nicht so einfach zu beantworten. Die Hoffnung ist das, und es gibt auch Befunde, die das zeigen, dass das unheimlich stimulierend ist, gerade wenn Menschen andere Ideen, andere Gedanken, andere Fähigkeiten haben, als ich selber habe. Und die Erfahrungen machen wir auch, glaube ich, gar nicht so selten, wenn wir in konkreten Projekten mit anderen zusammenarbeiten, mit denen wir uns gut ergänzen, was die Fähigkeiten anbetrifft, und mit denen so ein zumindest ein befriedigendes Niveau an Übereinstimmung, was sozialen Umgang anbetrifft, da ist. Aber es ist gar nicht so leicht herzustellen, wie man meint, und der Nachweis vor allem wissenschaftlich ist gar nicht so leicht. Es hat aber zwei, hat aber glaube ich zwei Seiten. Die eine Seite ist nicht nur, wie sind die, sind wir klüger oder nicht, so wie sie es gerade gesagt haben, und intelligenter miteinander, als sie es gerade gesagt haben. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist auch, macht uns das mehr Spaß? Ja? Motiviert uns das mehr, mit anderen gemeinsam zu arbeiten oder es alleine zu tun? Das ist ja eine andere Frage, die sich stellt. Nicht nur, ob das Produkt nachher besser wird durch die Ideen, die zusammengeworfen sind, sondern ist das was, was wir an sich genießen, was wir gerne machen, wo wir auch bereit sind, dann in dem Kontext härter zu arbeiten. Und da gibt es halt wirklich, das hat mir großen Spaß gemacht, das zu erforschen. Und da haben wir mittlerweile auch wirklich ganz schöne Erkenntnisse.
Neben der emotionalen Ebene der Teamarbeit gibt es auch eine kognitive Ebene der Teamarbeit. Das heißt, dass man Inspirationsquellen im anderen findet. Ja. Vielleicht das Denken auch im Dialog leichter fällt als im Monolog. Ja. Im Gespräch mit sich selbst man ja eigentlich nur mit dem arbeiten kann, was in einem drin ist.
Ja.
Während im Dialog man natürlich auch von außen zusätzlichen Input bekommt.
Das ist unbedingt so. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, in dem Augenblick, wo man mit seinen eigenen Mitarbeitern oder mit Kollegen in einer Art und Weise zusammen sprechen kann, über Fragestellungen diskutieren kann, dann gelingt Zusammenarbeit auch. Wenn man nicht miteinander sprechen kann und nicht gemeinsam im Gespräch was entwickeln kann, dann hat man von dieser Art von Zusammenarbeit relativ wenig. Und mein Ziel ist tatsächlich auch, meine Mitarbeiter immer zu ermuntern, dass wir Dinge durchaus auch im Gespräch entwickeln können. Und sei es wirklich zwischen Tür und Angel oder auf dem Weg zum Mittagessen oder zurück. Das muss ja nicht immer in einem formalen Meeting sein. Aber es ist genau das, was Sie jetzt gerade gesagt haben.
Und wie wichtig ist Sprache für das Denken? Ist Denken Sprache?
Ich glaube, dass es untrennbar ist. Es gibt sowas, was vielleicht noch eine Intuition ist und was dazukommt, dass man Dinge hat, die man nicht verbalisieren kann. Aber ich glaube, die Dinge, die man nicht verbalisieren kann, wenn man die nachhaltig nicht verbalisiert bekommt, dann wird auch keine gute Idee draus. Oder wenn man dann nur so einen Hunch hat, so einen ganz vagen, dann kriegt man das auch nicht, dann kriegt man das auch nicht klar. Also Sprache, all das, meine Überzeugung ist, all das, was man zumindest auf die Dauer nicht artikulieren kann, wird keine richtige Fragestellung, wird keine richtige Wissenschaft. Unbedingtes und wichtigstes Werkzeug.
Das heißt, es gibt dann schon Anschlussprobleme zwischen dem wissenschaftlichen Denken und zwischen dem Denken im Alltagsumfeld, in der Lebenswelt.
Absolut. Sollte es eigentlich nicht in einem optimalen Leben nicht geben, aber das würde ja heißen, dass im Alltagsumfeld jeder das mitgehen kann, was man wissenschaftlich erforscht, und der Anspruch ist, glaube ich, zu groß. Was man machen muss, ist ein großes Maß an Komplexitätsreduktion in der Übersetzung von dem, was man wissenschaftlich weiß, in die praktische Domäne.
Und wie funktioniert diese Übersetzung?
Das gelingt dem einen gut und dem anderen etwas weniger gut. Das gelingt einem selbst manchmal gut und manchmal weniger gut. Ich habe ab und zu Vorträge, die ich halte bei Praktikern in Firmen. Und ich merke, dass es mir manchmal ganz gut gelingt und ich merke, dass es mir manchmal nicht so gut gelingt, mit dem rüberzukommen, also mit der Übersetzungsleistung rüberzukommen, die eigentlich gerne haben wollen von mir. Das soll dann sehr konkret, sehr handlungsorientiert, sehr für unsere Ohren platt eigentlich sein. Ich meine das nicht abwertend, aber das ist eine andere Art von, wie formuliere ich Dinge, und eine andere Art von, wie nutze ich Dinge, und das muss man leisten können, und manchmal gelingt einem das gut und da ist man ganz befriedigt darüber, dass man auch als Mittler wirken kann zwischen der Wissenschaftsdomäne und der praktischen Domäne, und manchmal muss man anerkennen, dass man da nochmal selber nachjustieren muss und eigentlich einen zweiten Aufguss bräuchte, um es wirklich für die Praktiker auch verdauungsfähig zu haben.
Führt das vielleicht auch zur Vereinsamung, dass es nur wenige gibt, die einen noch verstehen können, beziehungsweise umgekehrt, braucht man dann die Gruppe der Menschen, die sofort wissen, was sie machen und woran sie arbeiten?
Also es ist total befriedigend, mit Leuten zu sprechen und die sagen, das ist spannend, was du da tust, aber die Menge, die ist relativ gering. Also wenn man da seine Hauptbefriedigung herbezieht aus positiver Bestätigung durch andere oder aus unmittelbarem Verständnis und Interesse von anderen, dann wird man als Wissenschaftler nicht glücklich. Das positive Feedback durch andere, davon darf man nicht leben wollen. Und es ist tatsächlich so, dass in der Feinstreifigkeit, in der ich arbeite, oder in dem Detail, in dem ich arbeite, wissenschaftlich, das interessiert in der praktischen Welt kaum jemand. Also ich spreche nicht mit meinen Freunden darüber. Mhm. was ich inhaltlich gerade erforsche in der Regel. Manchmal, wenn ich eine große Fragestellung habe oder selber in Medien gewesen bin oder so, ist das anders. Offensichtlich. Mit vielen Leuten aus meiner Disziplin befreundet, die nicht Wissenschaftler sind, mit denen kann man auch mal was anreißen, aber man darf jetzt nicht glauben, dass es die groß im Detail interessiert, was man da tut. Also das ist, wäre, glaube ich, falsch.
Gibt es dann tatsächlich unterschiedliche Denkfiguren auch auf der Welt, also welche, die wirklich Lust haben, sich zu interessieren und Leute, die sie wenig Lust haben, sich zu interessieren?
Ich suche in der Zusammenarbeit, ich arbeite viel mit anderen Leuten zusammen, weil ich das total befriedigend finde, weil die ganz andere Dinge denken, sagen, wissen, als Fähigkeiten haben. Ich finde das sehr befriedigend und sehr bereichernd und ich suche eigentlich immer nach Leuten, mit denen man ernsthaft wissenschaftlich diskutieren kann über die Dinge. Kann man erstaunlicherweise lange nicht mit allen Wissenschaftlern. Es gibt dann welche, die sind sehr produktionsgetrieben. Denen geht es darum, Sachen fertig zu bekommen und die nach außen demonstrieren zu können, eine Publikation in den Medien erwähnt zu werden. Aber die sind nicht primär an dieser Art von inhaltlicher Diskussion oder inhaltlichem Denken interessiert. Aber mir geht es genau darum, dass ich Menschen finde, mit denen ich wissenschaftlich sprechen und diskutieren kann und wo dann auch eine gegenseitige Stimulation und auch eine gegenseitige Weiterentwicklung möglich ist, Lernen von anderen.
Sehen Sie beim Denken eine Gefahr, dass es irgendwie auch mal festfährt, dahin, dass man erfolgreiche Denkschemata sich erworben hat und die immer wieder neu appliziert? Also vielleicht irgendwann aus dem, was Sie vorhin beschrieben haben, der Leistung der Differenzierung wieder rauskommt, obwohl man über die Differenzierung zu dieser Leistung gekommen ist.
Ich glaube, das sind zwei Dinge, die man dazu sagen kann. Das eine ist, in der Wissenschaft, wir sind genauso wie in anderen Bereichen, das mag man bedauern, man wird es aber, glaube ich, nicht ändern können. Wir sind genauso Kennzahlen unterworfen, wie es zum Beispiel in der Wirtschaft ist. Also es ist genauso, dass von uns Erfolg verlangt wird und Erfolg wird messbar über Output. Und wir Menschen haben in der Wissenschaft auch viele Beispiele von Kollegen, die genau diese Schemata immer wieder anwenden, um diesen Erfolg zu haben, die also absichtlich nie aus diesen Schemata raustreten, die einmal eine Art und Weise gefunden haben, wie sie zum Beispiel eine Fragestellung bearbeiten können und das immer wieder machen, um diesen Kennzahlen überhaupt entsprechen zu können und genügen zu können. Das ist eigentlich nicht eine Wissenschaftsinherente, aber in der Art und Weise, wie Wissenschaft gemanagt wird oder verwaltet wird, eine Wissenschaftsmanagementsinherente Problematik. Grundsätzlich ist die Wissenschaft, ist das nicht ein Problem der Wissenschaft, weil die so reichhaltig ist, man so viel lesen und lernen kann, dass man sich immer wieder daraus manövrieren kann. Man kriegt so viel Stimulation durch Lektüre, so viel Stimulation durch Kongresse oder Gespräche mit Kollegen, dass diese Gefahr des Festfahrens, die muss nicht bestehen. Da begibt man sich, glaube ich, mehr oder weniger freiwillig rein, um diesen Erfolgskriterien zu entsprechen, wenn man das denn möchte.
Ist Wissen vielleicht denn auch in dem Zusammenhang strukturell ein bisschen eifersüchtig?
Ich würde das nicht mit Eifersucht beschreiben, sondern mit dem Willen, die Dinge wirklich so hinzubekommen und so rauszufinden, wie sie wirklich sind. Also was mir ein Ansporn ist, wenn jemand vermeintlich oder wirklich irgendwas zeigt, aber ich denke, er liegt falsch. Und ich kann auch den Finger drauflegen an den Stellen, wo er zum Beispiel Daten in einer Art und Weise analysiert hat, wie ich denke, das nicht zulässig ist, eine Untersuchung durchgeführt hat in einer Art und Weise, wie ich sie nicht klug angelegt finde, irgendwas schreibt, was nicht durch seine Daten gedeckt ist, dann habe ich das Bedürfnis, ich sag's mal platt, der Richtigstellung. Ja, dann habe ich die Motivation zu sagen, das ist nicht das, wie ich es gerne stehen lassen würde. Ich halte das für nicht richtig. Ich möchte zumindest mal testen, ob wenn man anders rangeht, ob nicht was anderes rauskommt.
Also das heißt, die Haltung der Wissenschaft ist eine kritische, aber ist die Kritik, die systematische oder die institutionalisierte Kritik, die in der Wissenschaft gepflegt wird, läuft die nicht auch Gefahr, immer als Kritik an der Person gewertet zu werden? Also gelingt da diese Ebenentrennung immer? Ja. Behält man sich diese Offenheit?
Nein, lange nicht. Die gelingt lange nicht immer. Das ist schade, dass das nicht gelingt. Das hängt manchmal auch mit dem Ton zusammen, in dem Dinge geschrieben sind. Also dass der Ton sehr schnell als offensive, als beleidigend, würde man vielleicht sagen, wahrgenommen wird. Aber man muss sich das auch so vorstellen, wenn Sie eine größere Studie und eine Studienserie haben, haben wir immer 3, 4, 5 Jahre daran gearbeitet, bis man das publiziert und auch gut publiziert. Und wenn dann jemand kommt und zeigt, dass das nicht richtig ist, was was sie da gemacht haben, dann ist es schwierig, das Inhaltliche vom Persönlichen zu trennen, weil das was ist, da stehen sie dahinter, da können sie gar nicht anders, da hängen sie mit dem Herz dran, das ist ihr wissenschaftliches Baby, und wenn ihr wissenschaftliches Baby kritisiert wird, dann ist es ganz schwer, die Person von der Sache zu trennen. Das ist schade, dass es so ist, und es muss auch nicht immer so sein. Es gibt auch Kollegen, die sind da sehr souverän mit, das hängt sich ja auch mit dem, vielleicht auch mit der Seniorität und mit der Art und Weise, wie man sich gefährdet sieht durch andere und in seinem Status auch gefährdet sieht zusammen. Aber es gelingt manchen gut, das zu trennen. In der Regel ist das, glaube ich, schwierig, wenn man jemanden so angeht, dass man dann ein sehr gutes persönliches Verhältnis gleichzeitig hat und haben will. Das, glaube ich.
Also ist Denken durchaus auch ein hartes Geschäft, wenn man es professionell betreibt.
Ja, würde ich sagen. Das macht man sich, glaube ich, nicht so klar. Und ich weiß auch, dass das privilegiert ist, was wir tun. Das ist toll, dass wir fürs Denken bezahlt werden, dass das überhaupt möglich ist. Ich bin da extrem dankbar für. Aber man sollte das auch nicht unterschätzen, dass das auch Arbeit ist.
Wie gelingt Konzentration? Sie haben eingangs mal gesagt, es ist wichtig, Phasen der Konzentration zu haben.
Ja.
Das beinhaltet für mich ja zum Ersten, dass das, worüber Sie denken, keine Alltagsprobleme sind, sondern anscheinend schwierige Zusammenhänge sind. Das heißt, dass es eine gewisse Denktiefe geben muss und dass man diese Denktiefe auch durch Konzentration anscheinend erreichen muss.
Ich würde schon sagen, dass das Denken von Alltagsproblemen ausgeht, nur es verlässt dann ziemlich schnell die Ebene von Alltagsproblemen, wenn man sich in wissenschaftlicher Art und Weise damit auseinandersetzt. Also Alltagsprobleme können genau der Anlass sein, der Startpunkt. Aber dann braucht man tatsächlich eine andere Ebene, um systematischer, abstrakter zu bekommen. Sie müssen weg vom Konkreten. Ja? Das ist der entscheidende Schritt, dass man nicht das konkrete Problem vor Augen hat, sondern versucht, es abstrakt zu bekommen, um nicht über Einzelheiten und Einzelfälle zu sprechen, sondern generelle Gesetzmäßigkeiten zu finden. Und auf diese Ebene vom konkreten, einzelfallartigen zum gesetzmäßigen zu kommen, das ist der Schritt, der die Konzentration verlangt. Das geht nicht einfach so, das kann man nicht im Vorbeigehen kurz lösen und hat gleichzeitig noch drei andere Gedanken im Kopf, sondern das ist Teil der Arbeit.
Kostet es Anstrengung zu denken, oder wie würden Sie Ihr Selbsterleben des Denkens beschreiben? Ist es ein Tunnel, ist es ein Korridor, ist es ein Flow-Erlebnis oder ist es harte Arbeit?
Ich glaube, sich alles andere vom Hals vorher zu schaffen, dass man überhaupt die Gelegenheit dazu hat, ist harte Arbeit. Und wenn man das dann machen kann, ist es ziemlich nah an Flow. Das macht Spaß, das macht sehr schnell Spaß. Wenn man merkt, man hat ein Problem, ein Alltagsproblem, was vielleicht spannend ist, oder man hat den Anfang von einer Fragestellung, und das dann so weiterzuentwickeln, dass man merkt, ist da was dran? Sollte ich das untersuchen? Ist das was, wo eine Investition lohnt von Anstrengung? Das macht unheimlich Spaß. Also den Teil würde ich überhaupt nicht als Arbeit beschreiben, sondern das ist der Genuss an der Arbeit. Arbeit ist das, was man tun muss, um sich diese Zeitfenster zu schaffen, wo man das tun darf und tun kann.
Was sind die Eigenschaften, die man braucht, um sich als Denker durchzusetzen? Ist es Disziplin oder ist es Willensstärke? Oder welche anderen Merkmale sind es, die entscheidend sind?
Ich glaube, da darf man sich nichts vormachen. Das ist eine große Investition, die man gehen muss, an Bereitschaft, Zeit zu investieren, Anstrengung zu investieren und auf vieles andere zu verzichten. Wir haben Wissenschaftssysteme, wo man nur auf die Dauer bleiben kann, wenn man bereit ist, zumindest anfangs sehr, sehr viel und sehr, sehr hart zu arbeiten und auch sich zu Dingen zu zwingen, die man nicht aus dem Stand gerne macht. Viel von unserem Tun ist halt auch Schreiben und Schreiben so zu schreiben, dass andere es lesen, gerne lesen, für richtig halten und positiv begutachten. Das ist was die meisten von uns nicht gerne tun. Und das hat auch was von Qual und hat auch was von sich selber quälen. Also bis man überhaupt da ist, dass man selbstständig nachdenken darf und dafür bezahlt wird, in unserem Wissenschaftssystem, in unseren Breitengraden, ist das auch ganz viel harte Arbeit. Und das würde Ihnen, glaube ich, jeder bestätigen, der in der Wissenschaft ist.
Und wie kommen Sie ins Denken rein, wenn Sie jetzt einen konkreten Anfangsverdacht haben, eine Sache, die Sie ausarbeiten, eine Sache, an der Sie arbeiten? Heute ist der Tag, an dem Sie sich dran setzen, die Stunde, die Sie gefunden haben. Muss man da sich irgendwie hochjatzen? Braucht es ein gewisses Niveau, damit die Gedanken fließen? Fließen die auf Anhieb?
Wenn ich einen Startpunkt habe, eine erste vage Ahnung habe, finde ich zwei Dinge hilfreich. Mit Menschen sprechen, wo ich denke, dass das im Gespräch gut funktionieren könnte, mit denen was fortzuentwickeln. Das andere ist, sich selber wirklich mal für eine Stunde aus allem rauszunehmen. sei es wirklich rauszugehen, spazieren zu gehen oder das Büro so anrufs- und E-Mail sicher zu machen, dass man auf keinen Fall gestört wird, sodass man wirklich einmal mit sich selber konzentriert zur Sache kommen kann. Gespräche sind häufig leichter, vor allem wenn man weiß, wen man darauf ansprechen kann, wer da Expertise haben könnte, wer da was zu sagen könnte. Die Leute rufe ich dann gerne an oder versuche ich zu treffen. Manchmal ist auch meine Frau, die auch vom Fach ist. Das ist unheimlich spannend, dass ich das für mich spannend, dass ich da jemanden so nah habe, mit dem ich über erste Ideen sprechen kann. Aber wirklich zu sehen, dass man sich von allem abschottet, um mal eine Stunde zu haben, um abzuwägen, ob das was werden, was sein und werden kann, was man sich da überlegt hat oder nicht.
Gehört die Musik als Vorbereitung auch dazu? Wir haben Sie zu Beginn des Interviews hier klavierspielend angetroffen. Versetzt Musik in einen Zustand der Entspannung oder befördert sie vielleicht das Denken?
Musik ist unheimlich wichtig für mich, ist eigentlich fast das Wichtigste. Ich habe immer alle Bürokollegen genervt. Ich hatte die selbst im Nebenbüro gesessen, weil bei mir eigentlich immer Musik läuft. Entweder mache ich selber Musik oder in erster Linie höre ich Musik, finde ich unheimlich wichtig. Das löst irgendwie das Denken in positiver Art und Weise für mich.
Das heißt, es gibt vielleicht auch einen Moment der Starrheit. Kennen Sie das, dass man eigentlich zu verkrampft denkt? Also braucht man eine gewisse Lockerheit zum Denken, die vielleicht durch Musik befördert wird?
Wir beschreiben das technisch als Inkubationszeit. Ja, also man hat eine erste vage Ahnung zum Beispiel, was jetzt eine neue Fragestellung sein könnte oder wie man ein Problem lösen könnte und merkt, dass man, obwohl man sich anstrengt, nicht zu einer Lösung vordringt. Das ist vielleicht, was man als Starrheit oder als Unflexibilität beschreiben würde. Und dann arbeitet das Problem aber im Hinterkopf weiter, während man ganz andere Dinge tut und man ist überrascht einen Tag später oder ein paar Stunden später, dass eine Problemlösung sich eigentlich wie von selbst ergibt. Die Erfahrung machen, glaube ich, viele, die im Bereich der Wissenschaft arbeiten, dass man unterschiedliche Bewusstheitszustände von Denken auch hat und dass bei schwierigen Problemen diese Inkubationszeit zwischen ich habe das Problem, was ich lösen möchte und ich finde die Lösung, dass die gar nicht mit Denken über das Problem in erster Linie verbracht wird, sondern dass halt ganz andere Dinge dazwischen liegen.
Organisieren Sie Ihren Alltag genau nach dieser Idee dann auch, was das Denken angeht, dass Sie sagen, okay, ich beschränke mich im ersten Denken auf einen gewissen Zeitraum und lasse es dann in mir arbeiten? Oder gibt es dann, wenn man den Freiraum hat, 2, 3, 4 Stunden zu denken, dann auch die Notwendigkeit, in diesen 4 Stunden das Problem zu lösen? Also wie gut kann man diese Erkenntnisse in den Alltag einbauen?
Also für mich ist es eigentlich anders. Ich bin vielleicht bin ich einer desorganisierteren Menschen. Ich denke eigentlich ziemlich konstant über Wissenschaft nach. Wenn ich nicht gerade hier mit familiären Belangen beschäftigt bin, weil ich zu Hause bin und auch Aufgaben habe, die ich lösen muss in Kinderbetreuung oder Haushalt oder so, denke ich eigentlich ziemlich konstant. Es läuft eigentlich immer mit.
Gibt es eigentlich auch Räume, in denen man nicht denkt, beziehungsweise wären das erstrebenswerte Zustände oder ist der Mensch einfach eigentlich ununterbrochen denkend oder ist der wissenschaftliche Mensch ununterbrochen denkend?
Für den Menschen allgemein würde ich sagen, es gibt durchaus diese Räume und es gibt gar nicht so wenig von diesen Räumen, wo wir, also kognitive Leistung, kognitives Verarbeiten, es braucht Ressourcen und wir sind nicht ständig in dem Modus, dass wir reflektiert unterwegs sind, im Gegenteil, einen großen Teil des Tages agieren wir automatisch und sind wir eigentlich unbewusst mit Entscheidungen und Denkprozessen zugange, weil es einfach auch zu anstrengend ist. Das will ich für mich auch gar nicht abstreiten, dass es diese Zeiträume auch gibt, wo man einfach funktioniert. Aber ich erlebe das als einen Vorzug, dass ich große Teile des Tages aktiv und reflektiv denkend, kontrolliert denkend verbringen kann und ich versuche das auch möglichst lange und möglichst häufig zu tun. Es gibt aber die Empfehlung auf der anderen Seite jetzt aus meiner eigenen Disziplin, Arbeitspsychologie zum Beispiel, dass man das eigentlich stoppen sollte im Sinne von optimaler Erholung. Also dass es Techniken geben sollte, die einem die Trennung zwischen Arbeit und Privatleben erleichtern, dass man sagt, so jetzt entwickle ich Techniken für mich, einen Gedankenstopp zum Beispiel, so nennt sich das, einen Gedankenstopp, der verhindert, dass die Gedanken, die zur Arbeit gehören, zu stark das Privatleben beeinflussen, dominieren, belegen.
Gedankenstopps sind, wie Sie sagen, für die Entspannung wichtig, sind sie möglicherweise aber auch für das Denken wichtig. Manchmal hat man den Eindruck, dass einem die Lösung für ein Problem plötzlich dann wie aus dem Nichts einfällt.
Das mache ich tatsächlich und ich glaube, das machen viele andere auch, zu erkennen, hier komme ich jetzt nicht weiter, obwohl ich mich wirklich bemüht habe die letzten Minuten oder vielleicht auch die letzten Viertelstunden oder halben Stunden.
zu sagen, ich schließe das jetzt ab, gleichzeitig weiß ich, damit bin ich nicht zu Ende und ich gucke jetzt mal einfach, wie es mir morgen in Bezug auf dieses Problem oder auf diese Fragestellung geht, ob ich da einen Schritt weiter bin, auch ohne, dass ich mich jetzt explizit damit und absichtlich kontrolliert, aufmerksam damit auseinandersetze.
Fühlt sich dieser Abbruch des Denkens dann frustrierend an, in dem Sinne, dass man sich den Vorwurf macht, die Lösung nicht gefunden zu haben, oder haben Sie eine gewisse Gelassenheit im Umgang mit diesen Gedankenstopps, weil Sie dann darauf vertrauen, dass die Lösung später von selber kommt?
Es ist schon auch ein frustrierender Moment, wenn man sich wirklich richtig bemüht gedanklich und wirklich versucht, durch starke Konzentration und ausschließliche Beschäftigung genau mit dieser Fragestellung nicht vorwärts zu kommen. Aber irgendwann stellt sich auch ein bisschen Lebenspraxis ein, dass man weiß aus der Vergangenheit, das ist mir schon häufiger so gegangen, dass ich dicke Nüsse nicht sofort habe knacken können und die muss ich vielleicht auch ein bisschen reifen lassen erstmal. Und dann ergibt sich manches beim erneuten Nachdenken und manches, wie Sie gerade gesagt haben, wird einem vielleicht auch auf anderem Weg geliefert und man ist überrascht, dass sich Dinge dann auch von selber lösen.
Gibt es Momente auch, wo man das Denken mit sich persönlich in Verbindung bringt und dann vielleicht auch einen Angst befällt, Mensch, ich schaffe das vielleicht nicht?
Da kann ich auch wieder nur für mich sprechen. Es gibt andere, die da viel erfolgreicher sind noch als ich, die wahrscheinlich dann weniger Selbstzweifel haben. Aber der Prozess ist so in der Wissenschaft, so wie wir sie betreiben, dass es ständig Rückmeldungen gibt. Sie versuchen, ein Manuskript zu veröffentlichen. Sie bekommen Gutachten und diese Gutachten sind in der Regel möglicherweise freundlich im Ton, aber dann häufig sehr hart und sehr kritisch in der Sache. Und wenn man dann ehrlich für sich Bilanz zieht, tauchen immer Dinge auf, die man nicht bedacht hat, die man da vorher durchaus hätte sehen können. Ich würde sagen, dass ich ein professionelles Selbstverständnis entwickelt habe, dass ich mir das prinzipiell diese Tätigkeit zutraue und denke, ich kann das auch. Ich kann das vielleicht sogar auch ganz gut. Aber diese Selbstzweifel im Sinne von, ist dieses neue Projekt jetzt wirklich was, was mich weiterbringt, die Wissenschaft weiterbringt, uns gemeinsam weiterbringt, wirklich Substanz hat, die verschwinden zumindest für mich nie.
An welchen Orten können Sie am besten denken?
Zu Hause und draußen, würde ich sagen. Draußen beim Laufen, also spazieren gehen oder wirklich laufen, und zu Hause, wenn ich Ruhe habe.
Gibt es spezielle Tageszeiten, Uhrzeiten, an denen Sie am besten denken können?
Nachts, ehrlich gesagt. Wenn alles um mich herum ruhig ist und ich nicht befürchten muss, dass ich demnächst in anderen Dingen aktiv werden muss, dann bin ich eigentlich am besten. Also rund um mich herum schläft alles und dann habe ich meine Ruhe, dann geht das ganz gut.
Das heißt eigentlich, dass man ja wahrscheinlich möglichst ablenkungsfrei sein möchte. Im Grunde genommen auch nicht abgeleckt durch Sinneseindrücke. Die Welt draußen ist dunkel. Es gibt eigentlich nichts mehr, was das Gehirn von außen aufnimmt, sondern nur noch das, was in ihm selber stattfindet.
Das würde ich unbedingt so unterschreiben. Also die Kunst für mich, das mag für andere anders sein, die Kunst für mich besteht darin, alles andere auszublenden rumrum und wirklich fokussiert sein zu können und möglichst wenig Ablenkung in der Situation zu haben.
Das heißt, man kommt vielleicht, wie können Sie das beschreiben, kommt man in den Tunnel, wenn man im Denken ist?
Wir haben gerade das Bild von Flow gebraucht und ich glaube, Flow trifft es tatsächlich am besten für mich. Also, dass man merkt, man verlässt den normalen Modus, auf dem man sonst mit mehr oder weniger Wohlbefinden unterwegs ist, in so einen Modus, wo man denkt, so jetzt läuft das eigentlich wie auf Schienen, was ich hier gerade tue. Ja, das passt gut zu dem, was ich gerade machen möchte, das passt gut zu dem, was ich gut kann, das passt zu dem, was mir Spaß macht und das, ich merke, ich mache das jetzt schon seit ein paar Minuten, das läuft jetzt gerade gut, so will ich das beschreiben, wie so ein Flow-Erlebnis oder wie auf Schienen fahren, wo klar ist, die Schienenbreite passt gut zu meiner gedanklichen Breite.
Mit welcher Metapher würden Sie sich in Ihrer Rolle als Teamleiter und institutioneller Denker selbst beschreiben? Gibt es da ein passendes Bild, mit dem Sie sich identifizieren? Sehen Sie sich vielleicht als Bergführer einer Seilgemeinschaft oder als Dirigent eines Orchesters?
Ich glaube, ich wäre gern der, wenn man das beschreiben sollte, ich wäre, glaube ich, gern der intellektuelle Boxpartner oder der intellektuelle Sparringspartner. Ich glaube, das trifft es am besten, der tatsächlich versucht, den anderen herauszufordern, der auch den anderen durchaus kritisiert in einer freundlichen und auch wirklich wertschätzende Art und Weise, aber auch wirklich hart inhaltlich kritisiert und versucht durch immer wieder Störungen den anderen nach vorne zu bringen, aber sich selber auch immer wieder in derselben Art und Weise diese Störungen wünscht und diese Art von Boxkampf wünscht. Ich glaube, das trifft es am besten.
Welche Phasen des Denkens sind die spannendsten? Die, wo man am Schreibtisch sitzt und vielleicht einfach frei denkt, um zu neuen Erkenntnissen zu kommen? Sind es Heureka-Momente, in denen einem etwas einfällt? Oder sind es möglicherweise die Phasen, in denen man seine Gedanken dann ordnet und sie ja wahrscheinlich für die wissenschaftliche Verwertbarkeit zu einem geschlossenen Text formieren muss?
Also ich finde die Heureka-Momente am spannendsten, wenn man lange was gelesen hat, immer wieder was gehört hat, zu irgendwas von anderen, von Kollegen, von den eigenen Mitarbeitern, es vielleicht auch in der Lehre mehrfach verwendet hat mit Studierenden. Und auf einmal bekommt man eine Idee, wie man ganz anders auf die Dinge gucken kann und auch eine Idee direkt verwertbar ist, wo man die Idee hat und sofort merkt, okay, das ist was. Ich glaube, dass das eine Fähigkeit ist, die über die Jahre zunimmt, dass man gute, tragfähige Ideen von welchen, die weniger tragfähig und weniger gut sind, zu unterscheiden lernt und auch spontan zu unterscheiden lernt. Und wenn man dann merkt, man bekommt gerade eine Idee, die es einem gerade in diesem Augenblick bekommen, das ist eigentlich das, was am meisten Spaß macht. Die Idee für die nächste spannende Studie, die ein ganz neues Schlaglicht wirft auf was, was man vermeintlich schon ganz lange weiß.
Ein Boxkampf ist ja stark auf Konkurrenz und Gewinnen und damit eigentlich auf Wettbewerb ausgelegt. Zuvor haben Sie aber gesagt, dass Sie bei Ihrer Arbeit stark auf Kooperation innerhalb Ihres Teams setzen. Ergibt sich da nicht ein Widerspruch?
Es gibt sicher einen gewissen Widerspruch. Die Kompetition findet aber eigentlich nicht innerhalb der eigenen Arbeitsgruppe statt. Und den Boxkampf würde ich immer als Sparring bezeichnen. Also ich trainiere mit dem anderen, dass er seine Gedanken weiterentwickeln kann. Es geht mir nicht darum, ihn zu schlagen oder ihn zu besiegen, sondern es geht mir darum, ihn weiterzuentwickeln in diesem Sparring. Also ich schlage dahin, wo es weh tut und wo derjenige sich schützen muss in Zukunft und verdeutliche vielleicht die Löcher in der Deckung. Das schon, aber nicht in dem Willen, ihn wirklich zu treffen oder ihn wirklich zu schädigen, sondern wirklich diese Art des intellektuellen Kampfes weiterzuentwickeln und denjenigen ja, schlagfertig und auch schlagfähig und auch fähig, Schläge zu empfangen, zu machen. Also Boxkampf war vielleicht nicht ganz scharf, sondern Sparring ist, glaube ich, das, wie ich es beschreiben würde.
Sie sind in dem Team also nicht der Trainer oder nicht nur der Trainer, sondern Sie nehmen auch selbst teil?
Ich nehme auf jeden Fall teil. Ich nehme auf jeden Fall teil. Das ist Teil des Spaßes, glaube ich. Also das ist für mich Teil des Spaßes, Dinge gemeinsam zu entwickeln und auch die Menschen rund um mich herum zu entwickeln, zu sehen, wie jemand sich weiterentwickelt, wie er diesen Weg selber beschreitet hin zu, ich bin ein eigenständiger Wissenschaftler mit dem professionellen Selbstverständnis eines Wissenschaftlers, finde ich toll.
Hatten Sie selbst Sparringspartner, die Sie weiterentwickelt haben und die Sie, um im Bild zu bleiben, manchmal auf Ihre mangelnde Deckung hingewiesen haben?
Absolut. Ich glaube, ich wäre niemals dahin gekommen, wo ich jetzt bin, wenn ich diese Leute nicht gehabt hätte. Ich hatte einen Doktorvater, der immer bereit war, mit mir Sparring zu machen, immer. Eigentlich in jedem Augenblick, da bin ich total dankbar für. Und ich hatte dann auch während der Habilitationsphase jemanden, der sich wirklich eingedacht hat in meine Sachen, mit mir Sparring gemacht hat, aber auch Kollegen, die immer wieder mit mir in den Ring gestiegen sind. Also da, ohne die wäre ich nie da. Andere mögen das anders erlebt haben, aber ohne die wäre ich nie da, wo ich jetzt bin.
Gibt es Erkenntnisse, von denen Sie sich im Nachhinein manchmal wünschen würden, Sie hätten sie nie gehabt? Im Sinne von Goethe, die Geister, die man rief?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Dinge, die ich gemacht habe, dass die mich immer genuin interessiert haben und dann ist auch spannend, was rauskommt, egal was rauskommt. Also klar hätte man sich gewünscht, dass mal die eine oder andere Untersuchung besser hingehauen hätte, so vielleicht, ja, oder dass man, wenn man ein klares Ergebnis erwartet hätte und keins kommt, dass man eben dieses klare Ergebnis gerne bekommen hätte, aber im Sinne von inhaltlicher Erkenntnis, die ich gewonnen hätte, die ich jetzt nicht hätte hören wollen, nee.
Das heißt, es gibt keine Wahrheit, vor der man Angst hat, weil sie ja möglicherweise auch Vorstellungen, mit denen wir alle zusammen als Ideologeme leben, entlarven, zerstören, verändern, Perspektiven verändern auf das Leben.
Vielleicht mache ich nicht diese Art von Forschung, die vielleicht so grundlegend ist, wie Sie das ansprechen. Ich glaube, dass das, was ich mache an Forschung, immer die Ausrichtung hat, Rahmenbedingungen dafür zu erforschen, wie Menschen friedlicher, gedeihlicher, mit mehr Freude, erfolgreicher miteinander zusammenleben, zusammenarbeiten, interagieren können. Und da kommt dann selten was raus, was die Grundfesten in Frage stellt. Und generell nehme ich so wahr, dass es ein Shift, eine Veränderung gibt im Menschenbild, im wissenschaftlichen Menschenbild in die Richtung, dass wir Menschen eigentlich doch wesentlich prosozialer, wesentlich menschenfreundlicher, wesentlich altruistischer sind, als man lange Zeit in Disziplinen wie zum Beispiel der BWL angenommen hat. Selbst da setzt es sich mittlerweile durch, dass dieses doch sehr egoistisch-rationale Menschenbild, was die lange gepflegt haben, so nicht haltbar ist und so die Wirklichkeit nicht widerspiegelt. Insofern finde ich eigentlich immer mehr Dinge raus, die den Menschen von einer positiveren Seite zeigen als oder Gelegenheiten aufzeigen, sich von einer positiveren Seite zu zeigen, als man vielleicht lange angenommen hat.
Wie lange kann man sich konzentrieren am Stück?
Dazu gibt es gute arbeitspsychologische Forschung, die zeigt, dass man eigentlich viel mehr Pausen machen sollte, als jeder von uns gewohnt ist zu machen. Es gibt zum Beispiel Studien, die zeigen, dass man eine 5-minütige Pause pro Arbeitsstunde machen soll und dass darunter mitnichten die Arbeitsproduktivität leidet in Form von Leistungen, die man misst. Zusätzlich wohlgemerkt zu sowas wie Mittagspause oder einer Kaffeepause. Also wir dosieren die Pausen viel zu gering und unsere Ermüdung, die wir im Laufe von Arbeit haben, ist viel zu groß, wenn wir so arbeiten, wie wir das gewohnt sind. Man müsste eigentlich viel mehr Pausen machen, um produktiv zu arbeiten.